Eine heutige Einleitung überlasse ich unserem Gast Nathalie Klüver, indem ich den Beginn ihres Buches zitiere. Was für eine Welt hinterlassen wir unseren Kindern? In letzter Zeit habe ich kaum eine Frage so oft gehört wie diese. Wohin ich schaue, Sorgenfalten noch und nöcher. Seit der Corona-Pandemie leben wir in einer Art Dauerkrise. Der Klimawandel, der Krieg in der Ukraine, Putin, Trump, das allgemeine Aufrüsten, die Wahlerfolge der Rechten auf der ganzen Welt. Da kann einem schon Angst und Bange werden. Ich möchte, dass meine Kinder trotz aller Krisen nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern zuversichtlich auf die Zukunft schauen. Ich möchte, dass sie ihre Chancen entdecken und sie ergreifen. Natürlich wünsche ich all das auch meinen Söhnen, aber besonders meiner Tochter. Denn es ist nun mal so, dass Mädchen immer noch mehr Stärke brauchen als Jungs, um in dieser Welt voranzukommen, um das Leben zu führen, das sie führen wollen. Gerade jetzt, wo es in Sachen Gleichberechtigung wieder rückwärts geht. Deshalb brauchte meine Tochter mehr Rüstzeug in ihrem Rucksack, um ihre Träume umzusetzen, um alles werden zu können, was sie möchte. Dieses Rüstzeug möchte ich ihr mitgeben in Form von 11 Briefen. Das Wissen und den Mut, den sie braucht, um zuversichtlich zu sein, um wütend zu sein, zu zweifeln und die Kraft dieser Gefühle zu nutzen, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Diese Briefe hat Nathalie zu einem Buch gemacht. Sei mutig, gerade jetzt, heißt es. Denn in unserer letzten regulären Folge mit Gast wollen wir gerne mutig und optimistisch mit euch nach vorne blicken.
Hallo und herzlich willkommen zum Mama für Sorge Podcast, der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft. Hier sprechen wir mit unseren Gästen über die schönen, aber auch über die schwierigen Aspekte des Mama-Seins, ganz ohne Tabus. Wir, das sind Michelle, Mama, Psychologin, Autorin und fachliche Leitung bei den Frühen Hilfen in Tirol. Und Katharina, ebenfalls Mama, Autorin und Kämpferin für die psychische Gesundheit von Müttern. Herzlich willkommen bei uns.
Hallo Nathalie, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich wieder da sein kann.
Genau, ich dachte, wir müssen all den schlimmen Nachrichten, so wie du das mit deinem Buch auch dachtest, für unsere letzte Folge auch optimistisch nach vorne gucken und schauen, wie wir trotz dieser Weltlage da mutig vorangehen, so wie du das auch in deinem Buch machst. Ich denke, das war ja auch deine Intention, wie wir gerade gehört haben.
Ja, genau. Also es ist tatsächlich, dass man ja manchmal die Decke über den Kopf ziehen will. Also so geht es mir auch. Und manchmal sind die Nachrichten wirklich kaum noch auszuhalten. Und ich bin auch so, dass ich mittlerweile in viele Sachen, viele Konflikte gar nicht mehr so tief einsteige, weil ich merke, dass es einfach zu viel ist. Und ich denke immer, sobald wir aber verlieren, den Mut verlieren und gar nichts mehr machen, dann haben die anderen, in diesem Fall die Rechtspopulisten und Rechtsextremisten, ja schon gewonnen, die es überall gibt. Und ich glaube einfach diesen Mut und dieses, wir können immer noch was machen, wir sind ja immer noch handlungsfähig, auch an unsere Kinder weiterzugeben, ist so ganz entscheidend, damit wir nicht in Angst erstarren.
Das ist ein voll guter Punkt, weil es gibt ja auch Untersuchungen dazu, dass sich Fanatismus aus Angst speist. Da ist absolut Angst motiviert. Und Angst stellt man am allerbesten Mut entgegen.
Genau, also es wird ja auch ganz bewusst Angst gemacht, ne? Also es werden ja bewusst auch Fake News in die Welt gesetzt, damit wir Angst haben und damit wir auch einfach in so eine Angststarre verfallen und dann gar nichts mehr machen und denken, die anderen haben eh gewonnen, wir können gar nichts mehr machen. Und das ist ja nicht nur in der Politik so, das ist ja auch in ganz vielen Bereichen des Lebens so, dass man einfach, wenn man sich dem entgegenstellt und das sind ja manchmal nur vielleicht nur kleine Sachen, die man machen kann, aber einfach die sich auf die eigene Handlungsfähigkeit zu besinnen, das hilft halt ungemein. Und bevor wir das aber an unsere Kinder irgendwie weitergeben können, vor allem an unsere Töchter, müssen wir das ja auch selbst lernen. Und deshalb habe ich in diesem Buch, das ist eigentlich sowohl ein Ratgeber für, wie man seine Töchter stark macht, aber auch, wie man sich selber erstmal stark macht. Denn bevor man selber nicht in die Zuversicht zurückfindet, ist es wirklich schwierig, die dann auch weiterzugeben.
Ich habe mir gerade nochmal die Überschriften angeguckt, ne? Du darfst träumen, du darfst wütend sein, du darfst dir Verbündete suchen, du darfst stolz auf dich sein. Dachte, das sind so tolle Botschaften. Die lese ich mir auch selber jetzt gern nochmal durch, weil das sind ja auch, wie du sagst, ne, wir müssen erstmal selbst da uns stärken und das sind Dinge, die wir uns auch immer wieder sagen müssen, auch als erwachsene Frauen. Ne?
Eigentlich auch wirklich viele Sachen, die ich irgendwie auch für mich selber aufgeschrieben habe. Also ich sage auch immer gerne, meine Bücher sind auch immer so ein Stück weit therapeutisch, weil ich da auch tatsächlich immer so Phasen verarbeite, die mich gerade irgendwie sehr, sehr beschäftigen und Das ist ja tatsächlich so, wenn ich schreibe, du darfst wütend sein, ist das ja eine Sache, die gerade in unserer Generation uns früher nicht so gestattet wurde als Mädchen. Also bei mir ist es zum Beispiel, anstatt dass ich wirklich richtig wütend bin, schlucke ich alles runter, bis es überkocht. Mhm. Und dann fange ich aber nicht an, wütend zu sein, sondern fange an zu heulen. Mhm. Manchmal auch für einen ganz anderen Anlass, also dieser berühmte Tropfen, der die Regentonne zum Überlaufen bringt. Und das habe ich tatsächlich über all die Jahre gelernt. Und das möchte ich meiner Tochter als Muster nicht weitergeben. Aber bevor ich das wirklich daran kann, muss ich dieses Muster ja bei mir selber erstmal erkennen. Mhm. Und das habe ich halt so sehr viel versucht, auch in den einzelnen Kapiteln so ein bisschen zu überlegen, was wollen wir eigentlich weitergeben und was brauchen unsere Töchter, um stark und mutig durch die Welt zu gehen.
Und Wut ist ja auch eigentlich so eine kraftvolle Energie, oder? So eine ganz kraftvolle Emotion, die will uns ja zum Handeln bringen, zu Veränderungen, zum Schutz unserer Grenzen oder zur Veränderung von Missständen. Und wenn wir die ständig runterschlucken, sind wir ja wieder näher dran an der Passivität, mhm. an der Apathie und so weiter. Deswegen ist das ein voll guter Anfangspunkt, oder so. Du darfst wütend sein. Und jetzt ja, also mach was mit der Wut.
Genau, also die ganzen großen Bewegungen in der Geschichte, die sind ja auch mhm. aus Wut entstanden. Also die Französische Revolution, wenn man an die Frauenbewegung denkt, das war ja immer eine große Wut. Und wenn mhm. wir die runterschlucken, dann haben wir diese Kraft ja gar nicht, Dinge zu verändern. Und das, finde ich, ist so das Wichtige. Aber es wurde Frauen ja auch immer abgesprochen, wütend zu sein. Es war ja total. Dann, wurde das als hysterisch. Und auch heute ist es noch so, wenn du als Frau wütend bist, dann bist du die Zicke. Und bei Männern ist es so, ach, der haut halt gerne mal auf den Tisch. Aber das macht man als Mann halt auch. Ne? Das ist dann so Durchsetzungsstärke. Also das mhm. ist so auch heute noch sehr, sehr unterschiedlich geframed. Und ich rufe natürlich nicht dazu auf, dass meine Tochter wild um sich schlagen soll. Nein. Und ich will auch nicht, dass sie jetzt so wird wie die Männer. Weil ich würde eher sagen, die Männer müssen ein Stück weit eher werden wie die Frauen, was das betrifft. Aber dieses Runterschlucken und dann lieber lieb und nett sein und gucken, dass es den anderen gut geht, das kostet so viel Energie. Und da geben wir ja auch ein Stück weit immer uns selber auf, wenn wir das machen.
Mhm. Bei mir ist es meine PMS-Phase, da kann ich es nicht mehr unterdrücken, dann kommt die Wut hoch, dann heißt es ja PMS, sage ich, nee, die ist immer da. Naja, also ist das so.
Ja.
Also ich meine, ich mag mich in der Phase auch nicht so besonders gern, aber da kommt halt eben das raus, was ich sonst unterdrücke oder was sonst manchmal nicht raus mhm. kann. Und dann denke ich mir immer, aber eigentlich ist es ja ein Teil von mir, der ist halt manchmal unbequem für mhm. mein Umfeld auch, ja, aber...
Ja, aber vielleicht muss man ja auch unbequem sein. Ne? Ja. Also das ist halt auch das, was uns immer beigebracht wird, dass wir immer Rücksicht nehmen müssen. Und da, ja, da tun wir uns selber ja auch nicht gut mit.
Mhm. Wie halten wir das denn aus, dass wir dann unbequem sind? Weil das Problem ist ja nicht das Unbequemsein, finde ich jetzt also zumindest, sondern in dem Moment, wo ich PMS habe, bin ich gern unbequem, ist mir egal. Aber ich muss es ja dann aber auch aushalten hinterher, wenn dann die Hormone wieder abflachen und dann ist die Stimmung schlecht. Schlechte Stimmung aushalten ist ja für Frauen, man liest den Raum und fühlt, als hätte man die Verantwortung für ihn.
Ja, also das ist auch so dieses, ne, dass man immer denkt, man ist verantwortlich dafür, dass es allen gut geht. Und auch das mhm. ist, glaube ich, wo wir uns wirklich von lösen müssen. Und natürlich, das schreibe ich auch im Buch, muss man natürlich Wege finden, dass solche Sachen irgendwie sozial verträglich sind und sie so kanalisieren. Und das ist auch immer eine Gratwanderung, wie man mhm. das eigentlich macht. Aber ich glaube auch, dieses authentisch sein und dieses Sagen, ey, ich bin jetzt wütend darauf und ich sage jetzt einfach mal nein und setze meine Grenze. Es sind ja noch andere Kapitel im Buch, das geht ja irgendwie mhm. ja auch ineinander über. Wir sind nicht wütend, weil wir auch nicht lernen, unsere Grenzen zu ziehen und auch nicht richtig auf uns hören. Und ich glaube, der erste Schritt ist auch, dass man erst vielleicht, bevor man seine Wut rauslässt, einmal einen Schritt zurücktritt und überlegt, wieso bin ich jetzt eigentlich wütend und überhaupt erstmal wahrnimmt, ich bin jetzt wütend, da ist irgendwie eine Grenze überschritten worden. Und das ist ja auch was wir ganz oft erstmal lernen müssen, das wahrzunehmen. Welche Grenze wurde da überschritten? Wieso? Was ist das jetzt eigentlich für ein Gefühl? Und Wut ist ja oft da, entweder weil Ungerechtigkeiten da sind, dass man sie benennen mhm. kann, oder weil eigene Bedürfnisse verletzt worden sind. Und diese eigenen Bedürfnisse, die sind ja gar nicht so leicht wahrzunehmen. Welches Bedürfnis wurde da jetzt eigentlich verletzt? Also mir fällt das zum Beispiel am schwierigsten bei der ganzen Sache zu erkennen, was brauche ich jetzt eigentlich ganz genau und wieso ist dieses Gefühl jetzt da? Und auch das ist ja eine Trainingssache. Wenn uns das aberzogen wurde, dass es überhaupt einen Grund gibt, wütend zu sein, weil wir ja gar nicht wütend sein müssen, ist es ja auch ziemlich schwierig, diesen Grund zu erspüren. Und ich glaube, da ist so das, wo wir ran müssen. Aber dieses vorher einen Schritt zurücktreten und es versuchen wieder zu lernen, weil dann kann man auch ganz klar diese Punkte benennen. Ich glaube, das hilft total, auch nicht blind irgendwie alle mit der Wut dann zu erschlagen, sondern sie so wohl dosiert vielleicht rauszulassen.
Dann macht sie ja auch nur neue Probleme. Wenn sie einen destruktiven Outcome findet, dann habe ich sie zwar rausgelassen, aber habe dann neue Probleme, oder?
Ja, genau. Manchmal ist es gibt Situationen, wo ich finde, dass das auch absolut adäquat ist, einmal Rumpelstilzchen zu sein. Und auch kommt natürlich immer auf den Rahmen drauf an, in dem man gerade ist. Aber ich vergleiche das immer mit dem Nudeln kochen. Wenn man den Deckel drauf lässt, dann kommt irgendwann das ganze Wasser raus und du hast die Sauerei und musst den Herd putzen. Und wenn du dann so wohldosiert den Deckel öffnest und den Dampf rauslässt, dann funktioniert das halt auch so, dass der Druck rauskommt. Und ich glaube, so ist das auch bei uns, wenn wir das einfach vernünftig machen und lernen, das in Etappen zu machen, die die anderen auch vertragen. Auch dann, nur dann ist ja auch die Akzeptanz da letztlich, ne? Und wir wollen ja akzeptiert werden mit unseren Gefühlen.
Wie nimmst du das wahr? Weil ich jetzt auch echt guck auch gerade, weil ich finde auch ganz, ganz wichtig, diese Kapitel, du sagst, es hängt alles zusammen auch, ne? Man darf stolz auf sich sein, man darf sich Verbündete suchen, auf sich selbst hören. Und ich nehme ein bisschen so wahr, dass es jüngeren Frauen jetzt schon, also so in den 20ern besser schon gelingt als uns jetzt. Ich sage, wir sind eine Generation so. Wir haben keine Töchter, wir haben Jungs und die sind auch noch so klein, dass es noch gar nicht, also das ist noch ein bisschen weiter weg. Wie nimmst du das wahr? Du hast eine Tochter, wie ist es bei den Mädels in dem Alter? Können die das schon besser, als wir das können?
Also meine Tochter kann das sehr gut. Bei ihr ist es eher so, dass man gucken muss, dass diese Wut sozialverträglich geäußert wird. Aber ich merke, dass doch in ihrem Umfeld sehr, sehr viele Mädchen sind, die das nicht so rauslassen, die auch irritiert sind, wenn andere Mädchen diese Wut haben und diese Grenzen setzen und sagen, mir ist das jetzt zu viel. Und vor allem merke ich, dass es bei den Bezugspersonen um die Kinder drumherum, die sind halt leider nicht in der jungen Generation und gerade in der Schule, wo ja die Kinder nun mal sehr viel Zeit verbringen, ist es wirklich immer noch so, dass die lieben netten Mädchen, die gerne basteln und malen, das sind halt die Lieblinge von den Lehrkräften. Ne? Und das steckt halt, je älter die Lehrkräfte sind, umso mehr steckt es bei denen auch drin. Und ich glaube, das ist tatsächlich das Problem, denn die beurteilen ja unsere Kinder und da kriegen unsere Kinder das Feedback. Und da bleibt es uns eigentlich nur im Elternhaus, da wirklich so eine gesunde Basis zu legen, um da dann den Ausgleich zu schaffen.
Ich glaube, ich war eine freche Schülerin, schon in der Grundschule und später auch und konnte mich, ich glaube, das habe ich schon mal hier im Podcast gesagt, konnte mir das aber nur leisten, weil ich halt gute Noten hatte.
So war es bei mir auch, genau.
Es war irgendwie akzeptiert, weil ich war ja gut, dann konnte ich halt auch frech sein, dann konnte ich aufbegehren, dann konnte ich sagen, so geht's aber nicht, weil im Grunde hat ja alles geklappt, also die Noten haben mir gepasst, dann konnte man das halt auch ertragen, aber Mädels und Jungs betrifft es jetzt, die halt die schlechten Noten hatten, die durften sich das gar nicht so erlauben. Das finde ich im Nachgang immer noch richtig unfair.
Ja, das ist auch wirklich so. Also ich hatte auch das in der Grundschule, diese Erfahrung. In der ersten Klasse hat meine Grundschullehrerin uns begrüßt mit den Worten, ich bin eure Klassenmami. Und dann habe ich dazwischen gerufen, ich habe schon eine Mami, ich will keine zweite Mami. Und dann war ich bei ihr unten durch. Also ich hatte dann auch nie die schönste Schrift und ich habe das super gekonnt. Ich konnte schon vor der Schule lesen und mehr oder weniger alles. Aber sie hat halt immer mein Heft hochgehoben und gesagt, also so darf man nicht schreiben. Das sieht ja ganz, ganz schlimm aus. Also da war ich bei ihr. Sie war damals schon, ich glaube, so 60, als ich in der ersten Klasse war. Aber da war ich unten durch. Das Mädchen, weil es einfach so frech ist und sich nicht anpasst. Und das prägt schon, weil du willst natürlich jetzt kleines Kind mit 6 Jahren in der ersten Klasse, du willst ja gefallen. Und ich habe mich so angestrengt und immer wieder ganz lange Geschichten geschrieben. Und dann hat sie nicht gesagt, oh, toll, du hast eine Geschichte geschrieben, die so lang ist wie ein Schulheft, sondern sie hat gesagt, also hier die Schrift, ne, das passt ja gar nicht. Und da hatte ich meinen Stempel halt einfach weg. Und das hat sich ein bisschen gebessert, aber diese Tendenzen sehe ich leider immer noch, ne, dass es dieses Bild ist. Und wenn Mädchen nicht in dieses Bild passen, haben sie es tatsächlich schwer.
Mir tut die kleine Natalie gerade total leid, die lange Geschichten schreibt und dafür die Schrift kritisiert wird. Und
ja, eigentlich kann ich heute meine Bücher mit dem Computer schreiben. Aber vielleicht ist auch das letztlich der Antrieb zu sagen, es ist ja jetzt mein 11. Buch und das Schreiben ist jetzt mein Beruf und meine Schrift wird ein Glück von niemandem mehr irgendwie niemand kritisiert. Vielleicht noch, wenn ich Autogramme gebe in meine Bücher.
Ja, aber die sind umso cooler, umso unleserlicher.
Und okay. Jetzt sagst du selbst, du hast einen tollen Job, du hast viele Bücher geschrieben. Ein Kapitel geht auch darum, dass man stolz auf sich sein darf. Gelingt dir das?
Das ist tatsächlich, ich glaube, das ist auch so dieses, dass man seine eigenen Erfolge gerne dann so als Zufall abtut und dann sagt, ja, ich habe einfach Glück gehabt und sowas. Und auch das, finde ich, müssen wir unseren Töchtern einfach beibringen. Zu sagen, hey, ich habe jetzt gute Arbeit geleistet, ich bin total zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Ich habe mich angestrengt. Das war eben nicht zufällig. Und das muss ich gestehen, das gelingt mir immer noch nicht richtig. Und vor allem erkenne ich ganz oft nicht, was ich jetzt gemacht habe, sondern ich sehe nur, oh, andere machen es ja noch besser, andere sind ja noch erfolgreicher. Also der Benchmark ist dann immer die ganzen anderen, die dann noch toller sind und noch toller. Und das ist natürlich totaler Blödsinn, weil es geht immer noch mal besser. Und selbst die Allerbesten sehen dann, es gibt ja noch jemanden, der noch mal besser ist und so weiter. Also ja, aber das ist tatsächlich, was ja auch einem irgendwie beigebracht wird, ne? Also dieses, oh, gib mal bloß nicht so an, gerade als Mädchen. Es gab doch damals, als wir jünger waren, diesen furchtbaren Poesiealbumspruch, sei nicht wie die stolze Rose, sondern sei wie das Veilchen im Moose, sittsam und rein und nicht wie die stolze Rose, die immer bewundert will sein.
Es ja, ist das habe ich auch furchtbar. Mein Poesiealbum.
Ich habe die ganz oft bei mir drin.
Für die jüngeren Hörerinnen unter euch. Früher gab es nicht diese Freundebücher, die jetzt unsere Kinder haben, mit so vorgefertigten Dingern, sondern Poesiealben. Also Bücher mit leeren Seiten. Bei mir war Mickey Mouse vorne drauf, Mickey und Minnie Mouse. Und dann konnte man so Sinnsprüche da reinschreiben. Und das war einer dieser Sinnsprüche. Ja, den hatte ich auch drin stehen.
Ganz furchtbar. Ich habe den ganz oft drin stehen gehabt. Vielleicht haben die Leute sich auch was dabei gedacht. Ich weiß es nicht. Aber das war so der typische Spruch, den auch gerne Lehrkräfte ihren Schülerinnen in dieses Buch reingeschrieben haben. Nur, also keine Jungs. Ich glaube, Jungs, die hatten sowieso keine Poesiealben.
Die hatten keine Poesiealben.
Also, aber das
die
ist so.
Sticker.
Ja, und Rose und Veilchen ist ja auch ganz offensichtlich sehr weiblich konnotiert.
Ja.
Aber ich meine, man darf das nicht vergessen, damit sind wir halt aufgewachsen. Also, und das prägt natürlich.
Die Orientierung nach oben in gesundem Maß ist ja ein Motivationsfaktor. Das darf man ja also jetzt auch nicht vergessen.
Auf jeden Fall.
Das ist, wenn ich mich nach unten orientiere, fehlt der Antrieb, mich zu verbessern, weiterzukommen, so und vielleicht noch was. Und den kann man ja jetzt, den kann man ja auch positiv werten, wenn man sagt, so, wenn man jetzt anschaut, was dann rauskommt auch, oder? 11 Bücher, die vielen Menschen geholfen haben. Das, dieses Orientieren nach oben hat dich ja weiter angetrieben und auch dieser Wunsch zu schreiben und mitzuteilen und zu verändern und so, das waren ja auch alles Motivatoren in deiner Geschichte. Und gleichzeitig aber auch innezuhalten und zu sagen, boah, ja eben, ich bin kein Imposter, das ist nicht alles Zufall. Ich bin da nächtelang, tagelang dran gesessen, ich habe geschrieben, habe gedacht, habe skizziert, habe gemacht. Ich habe mir das beigebracht, ich habe das gelernt, habe mich verbessert. Also das ist ja auch, muss ja auch mal Platz haben.
Ja, es ist wie bei so vielen, ne? Auch wie bei der Wut. Es geht halt immer um die richtige Balance und die ist halt ganz oft, schlägt die Waage dann eher zu der falschen Seite aus. Ne? Und das ist halt unser Problem.
Ich habe heute habe ich ein Reel dazu gesehen, irgendwie, ob es wohl irgendwann mal einen Mann gab, der gedacht hat, das sage ich jetzt lieber nicht. Ich denke nochmal drüber nach. Ne? Also das ist halt was. Also ist natürlich überspitzt. Ich bin heute ein bisschen sauer in der Hinsicht. Aber das ist halt so was Männer, ich habe es gerade jetzt im Freundeskreis, werden viele Bewerbungen geschrieben und so. Und dann hat auch eine Frau gesagt, du, ein Mann hätte sich schon längst auf diese Stelle beworben. Ja, der ist einfach da sicherer in sich, weil er es halt auch anders gelernt hat. Ja, das ist eben das, was haben wir in den 80er, 90er in der Schule gelernt. Ja, wir sollen eben sittsam sein, wir sollen brav sein, wir sollen uns nicht nach vorne drängeln, aber wenn ich mich bewerbe, muss ich mich ja nach vorne drängeln. Man muss ja sagen, ich bin cool, hi, hier, so, ne?
Ja, und nehmt mich.
Und da sehe ich das so oft, dass wir Frauen da uns nicht trauen, einfach zu zeigen, was wir können. Und das ist auch das nächste Kapitel, logischerweise in deinem Buch. Wir dürfen uns Verbündete suchen. Das ist ja was, was Männer auch in großem Umfang schon immer sehr viel tun, was wir Frauen auch machen, aber halt noch nicht in diesem Umfang. Und deswegen finde ich das auch so was Wichtiges, was ich noch lerne und was ich, wenn ich Töchter hätte, denen auch unbedingt mitgeben würde. Ne?
Also das ist ja auch tatsächlich was, was versucht wird, uns tatsächlich schwer zu machen. Also das ist ja dieses, die Frau auf diese versorgende Haushaltsrolle zu begrenzen. Es ist kein Zufall, dass die extrem konservativen Kreise wieder diesen Backlash versuchen, weil es natürlich sehr bequem ist. Wenn die Frau sehr beschäftigt ist mit der ganzen Care-Arbeit und wenig Zeit hat, dann hat sie auch keine Zeit zu rebellieren. Dann hat sie auch keine Zeit, sich Verbündete zu suchen und sich mit anderen zu treffen, weil sie halt einfach so beschäftigt gehalten wird. Dazu noch die finanzielle Abhängigkeit, die einem dann ja auch einiges erschwert. Aber das ist schon eine Struktur, die auch teilweise sehr bewusst geschaffen wurde, dass Frauen gar nicht erst auf die Idee kommen, ich könnte mich jetzt verbünden und könnte jetzt eine Rebellion anstoßen. Und wir sehen, die Männer machen das super. Es gibt da tatsächlich Metastudien drüber, dass zum Beispiel im wissenschaftlichen Rahmen Männer vor allem Männer zitieren, also sehr, sehr viel mehr. Und das ist ja so, je mehr du zitierst wirst in der Wissenschaft, umso höher ist dein Impact-Faktor und so weiter. Also es ist auch einfach, davon hängt dein Erfolg ab. Und wenn Männer vor allem Männer zitieren, dann fördern sie ja auch vor allem Männer. Mhm. Und das gibt's in ganz, ganz vielen Netzwerken. Und diese berühmte gläserne Decke, also als ich angefangen habe vor 20 Jahren als Journalistin zu arbeiten, habe ich einen Artikel über die gläserne Decke geschrieben. Und das war noch, da war ich in Anfang meiner 20er so, und da habe ich noch so gedacht, so ja, ach, das ist, wenn bei mir erstmal, das wird dann auch keine Rolle mehr spielen und das ist so ein Relikt. Und ich muss jetzt leider sagen, 20 Jahre später, diese gläserne Decke gibt's immer noch. Und das, was ich damals geschrieben und recherchiert habe, ich weiß gar nicht mehr, für welches Medium das war. Also, aber das gilt heute noch ganz genauso. Und dieses Interview, was ich damals geführt habe mit dieser Wissenschaftlerin, das war eine Französin, ich weiß gar nicht mehr, aber das ist alles noch ganz genau so heute. Also es hat sich erschreckend wenig geändert, und vor allem ist diese gläserne Decke halt da, wenn du Kinder kriegst, und das müssen wir auch unseren Mädchen irgendwie beibringen.
In der Buchbranche ist es ja seit einiger Zeit, gibt es ja viele Frauen, die nur noch oder vorwiegend Frauen lesen und so, und da habe ich das auch so gemerkt. Also man, das ist jetzt vielleicht, aber doch, es hat auch genauso einen gesellschaftlichen Impact, ne? Dass in den Feuilletons die Bücher von Männern mehr besprochen werden als die von Frauen, ne? Dass Frauenliteratur dadurch abgewertet wird in jeglicher Hinsicht, dass wir da schon viel tun können, indem wir uns gegenseitig unterstützen und gegenseitig unsere Bücher lesen oder so zum Beispiel. Ne?
Also jetzt ja, genau. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass Bücher, die von Frauen geschrieben werden, die werden ganz oft dann einfach mal eingeordnet als, ja, es ist so Unterhaltungsliteratur, Liebesroman. Und aber ein Liebesroman kann genauso ein gesellschaftskritischer Roman sein wie alles andere. Also und das wird aber von vornherein dann so eingeordnet. Und mir hat auch mal jemand aus der Buchbranche gesagt, dass ja vielleicht nicht so gut ist, irgendwie so, wenn ich was Literarisches schreiben will, weil ich hatte versucht, einen Roman zu schreiben, der Schreibstil war aber wohl zu literarisch, um von einer Frau zu kommen. Und die Protagonistin war zu weiblich. Und das wird in dieses, also wenn man was Literarisches schreiben will, muss man halt dann das irgendwie anders machen und männlicher machen. Und als Frau ist es denn doch, hat man mehr Erfolg, wenn man nicht so literarisch schreibt, weil so. Und diese ganzen Sachen sind, wo ich dann so denke, ja, okay, es muss sich doch noch so einiges ändern, wenn von vornherein gesagt wird, ja, als Frau kannst du gar nicht literarisch schreiben. Schon gar nicht, wenn du eine Protagonistin hast, die auch noch weiblich ist, was auch immer sein soll, die ist weiblich, ja, Mensch. So. Ja.
Das ist tatsächlich in der Kunst auch so, habe ich erst vor kurzem gelernt, war mir nicht bewusst. Wenn bekannt ist, dass es eine Malerin war, ist das Bild weniger wert, also wird vom Preis her geringer veranschlagt, als wenn es ein Künstler ist und relativ neutral mittig ausgependelt, wenn das Geschlecht des Künstlers nicht bekannt ist.
Krass, ja. Aber wir haben es ja auch damals, J.K. Rowling, die hat ja damals auch mit ihren Initialien das veröffentlicht, damit nicht klar wird, dass das Buch von einer Frau ist. Also es sind so Sachen, wo man so denkt, so okay, es muss sich doch noch einiges ändern, bis wir da auf einem guten Wege sind.
Ja, in der Literaturgeschichte ja auch, sind oft die Bücher von den Männern veröffentlicht worden. Eigentlich haben sie die Frauen geschrieben. Ja. Aber das war halt 1800 pups irgendwas, ja. Und ich denke mir, das kann ja nicht sein, dass, aber es ist halt immer noch so. Ne?
Es
und,
ist ganz oft immer noch so, ja.
Ja, und ich, also meine Mama hat mich, glaube ich, sehr stark gemacht als Frau oft und als Mädchen. Und das hat sie schon in den 80er, 90ern gut gemacht, ne? Und das ist jetzt was, was wir eben weitermachen müssen, weil ja. wir leider immer noch kämpfen und das nicht die Regel ist, aber da habe ich, glaube ich, da habe ich eine Kämpfernatur als Mama gehabt, die da schon auch in den 60ern, 70ern ihre Ellbogen ausgefahren hat, was ja noch schwieriger war damals für sie. Ja. Ne?
Ich habe jetzt gerade versucht nachzudenken, wie das so bei mir war, aber also ich hatte ja, das, als ich die ersten Berührungen mit Feminismus hatte, war ich auch so komplett überrascht, so, ob es das noch braucht, tatsächlich so mit Anfang 20, weil, ja. ich so, weil ich immer dieses Gefühl hatte, so ja, ich kann alles werden, so, das ist mir so mitgegeben worden. Aber dann eben, ja, man wird erwachsen, man merkt, es ist doch nicht so einfach und spätestens, wenn man Mama wird, merkt man, oh, Mist, ja, das mit alles ist doch gar, das ist gar nicht so wahr, wie ich das für, gedacht hatte und irgendwie, ja genau, die 1950er rufen an und wollen ihre Housewives zurück, das ist echt verrückt gewesen, gell? So, jetzt auf einmal 20 Jahre, nachdem ich mit Feminismus in Berührung kam und mir dachte, dass, ja, ich kann eh alles und hab alles und brauch nichts, denke ich mir jetzt, oh Gott, okay, wir haben doch noch richtig viel zu tun. Aber eben, und wir wollen jetzt aber nicht nur eben da jetzt das so dunkel skizzieren, weil es soll ja darum gehen, dass trotzdem es angebracht ist, weiter, auch wenn sich jetzt die Sachen nur sehr langsam ändern, sie stagnieren ja nicht, und wir trotzdem weitermachen müssen und unsere Töchter auch dafür stärken müssen, dass sie da weitermachen müssen auf diesem Weg.
Also was ein total tolles Mittel ist, um zu sehen, dass wir doch weitergekommen sind, trotz allem, ist es einfach, sich Filme aus den 90ern anzugucken und dann festzustellen, okay, das war ja wirklich ein merkwürdiges Gesellschaftsbild damals und wie gut, dass es nicht mehr so ist. Das hilft tatsächlich, um sich klarzumachen, einmal zu sehen, womit sind wir eigentlich aufgewachsen, was hat uns geprägt.
Ja, die fallen ja alle rein, weil sie durch den Bechdel-Test, oder?
Also das ist unfassbar. Ich habe es letztens mit meinen Kindern, ich weiß gar nicht mehr, so eine harmlose Komödie aus Ende der 90er, also die ich damals auch witzig fand. Und auch meine Jungs haben dann irgendwann so gesagt, so, Mama, so ein bisschen komisch, das habt ihr damals gut gefunden. Und also das ist tatsächlich sehr heilsam und zeigt einem einfach, okay, es geht voran und das gibt einem dann irgendwie auch Hoffnung, weil ich glaube, das lässt sich nicht zurückdrehen. Also von daher, das sind dann so Gründe zu sagen, wir können ja so trotz allem optimistisch sein. Und wir haben ja tatsächlich viel erreicht. Und man sieht ja auch, wie gesellschaftliche Veränderungen dann doch sich durchsetzen, trotz aller Gegenströmungen.
Wir hatten letztens über eine schrecklich nette Familie geredet mit Al Bundy, wo er dann den No Man Club gegründet hat und in seiner Garage, wenn wir mit den Männern zusammen saßen, auf die Frauen und so. Und dann haben auch wirklich alle Männer im Freundeskreis, die saßen da und gesagt, sowas fanden wir cool. Fanden wir lustig, da haben wir uns, was ist denn da passiert? Und Al Bundy, also wie heißt denn der, ja genau, der macht ja jetzt auch mittlerweile ganz andere Sachen, ne? Also die haben sich ja auch mitentwickelt, Gott sei Dank. Aber da ist es mir auch ganz krass aufgefallen, wo ich dachte, sowas habe ich mir als Kind die ganze Zeit reingezogen, ja. Wo Peggy Bundy nur dumm und schön am Sofa saß und er halt über, also unglaublich, würde keiner mehr anschauen wollen, glaube ich.
Ja, also das ist, ich habe auch tatsächlich beim einem James-Bond-Film, der letzte James-Bond-Film, bevor Daniel Craig das gemacht hat. Und ich dachte, das wäre schon ein bisschen fortgeschrittener gewesen. Das war ja Anfang der 2000er auch. Mhm. Und da habe ich gedacht, selbst, also das war immer noch dieses Frauenbild, dieses Verächtliche und diese Art wieder, dieses Eindimensionale. Also da merkt man dann erst, okay, wir sind wirklich weitergekommen. Und daneben, dann später siehst du dann Daniel Craig, der weint und verletzlich ist. Das hätte so ein einer von den alten James Bond halt nie gemacht, ne? Also, und ich weiß aber, wie sich damals alle aufgeregt haben. Oh Gott, James Bond, der neue James Bond, der weint, der verliebt sich, der hat Gefühle. Also, das war ja tatsächlich revolutionär.
Ein Mann, der Gefühle
hat. Daniel Craig, ja, meine auch.
Ja, aber warum, ne?
Why is that?
Warum schauen gerade rein weiße Frauen Heated Rivalry an und lesen dieses Buch, in dem zwei schwule Protagonisten eine Beziehung führen und denken, das ist das Beste, was ich jemals gesehen habe, weil die halt irgendwie eine Beziehung führen, wie wir es uns auch in heteronormativen Beziehungen wünschen würden, ja?
Ja.
Weil da Verletzlichkeit da ist, weil die da, also das ist ja. Ja, und sowas wäre auch, das finde ich auch ein Zeichen. Klar, da ist auch noch viel schwierig, aber das ist, finde ich, ein ganz krasses Zeichen dafür, dass sich das sehr viel geändert hat.
Ja, genau. Und ich finde, natürlich muss man Missstände immer anerkennen, weil sonst kann man sie ja nicht verändern, wenn man sie nicht benennt. Aber das ist so das, was ich immer denke, wir müssen uns auf das besinnen, was auch schon passiert ist und das sozusagen als Ansporn nehmen, das dann weiterzumachen und uns darauf zu fokussieren, was ist denn, gibt's eigentlich auch alles Positives. Das kann man auch bei den Nachrichten machen. Ne? Es gibt tolle Websites und Kanäle auch auf Instagram, die positive Nachrichten verbreiten, dass man einfach aus diesem Doomscrolling, was ja zurzeit wirklich sehr leicht ist, auch rauskommt und aus dieser Lähmung, die dann ja die ganze Nachrichtenlage auf uns hat. Aber wenn wir halt gelähmt sind vor Angst, dann können wir auch nichts machen. Und wir können halt nur, wir müssen uns irgendwie aktivieren und den Schwung nutzen.
Ja. Ja, eben, das meine ich, wenn wir jetzt eben nur doomscrollen, dann wirkt alles so negativ, dann komme ich nicht in die Kraft. Oder dann denke ich mir, was soll es denn noch bringen? Es ist auf der ganzen Welt nur, aber wenn ich hin und wieder auch hinschaue, okay, aber die Bewegungen, die es gab, haben auch was gebracht. Es gibt Länder, in denen jetzt Gesetze geschaffen wurden, nur Ja heißt Ja, oder? Und es gibt andere Länder, die das prüfen. Das sind Sachen, wo man sagt, Bewegungen haben auch wirklich Veränderungen geschaffen. Also lohnt sich Bewegung, lohnt sich laut sein, lohnt sich zusammenschließen und mutig sein und Missstände anprangern. Und weil wenn ich nur die Missstände sehe, werde ich nicht in die Gänge kommen. Dann
ja, also das ist auch, weil man weiß ja manchmal gar nicht, wo soll ich eigentlich anfangen. Und da habe ich auch im Buch, zitiere ich dann das Buch Momo, was ein sehr prophetisches Buch ist. Die grauen Männer sind für mich ja das Sinnbild von, stehen für mich so für Social Media. Michael Ende war da sehr, sehr prophetisch, was das betrifft. Sie stehlen uns halt die Zeit und unsere Energie. Und da gibt's ja diese Szene mit Beppo, dem Straßenkehrer, der gefragt wird, wie er das eigentlich schafft, diese lange Strecke zu fegen. Und er sagt dann einfach, ja, ich besinne mich einfach immer nur auf den nächsten Besenstrich und mach den. Also dieses, wenn man glaubt, man wird erschlagen von dem, was zu tun gibt, das einfach zu unterteilen in überschaubare Häppchen und einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Und das finde ich, wir sollten da mehr alle so sein wie Beppo und sagen, okay, ich mache jetzt erstmal den nächsten Schritt und danach mache ich den nächsten Schritt. Das ist nur leider ganz, ganz oft leichter gesagt als getan. Und das muss man auch üben, wie alles andere auch. Mhm.
Gibt es da ein paar, ich weiß nicht, Initiativen, Verbindungen oder so, wo du sagst, da kann man sich vielleicht, ich weiß nicht, anschließen, mal nachgucken, was die so machen, wie man die unterstützen kann?
Also ich glaube, da muss jeder finden, was für ihn halt so, oder was für sie
welches
wichtig.
Welches Thema auch.
Genau, welches Thema wichtig ist. Ob man sagt, ich will jetzt Richtung Klimawandel gehen oder Frauenrechte und so weiter. Wobei letztlich greift alles ineinander über, weil unter dem Klimawandel, die ersten, die drunter leiden, sind Kinder und Frauen. Das ist leider bei ganz vielen Sachen so. Also diese Themen, die greifen irgendwie alle ineinander. Aber ich glaube, auch sowas kann einem dieses Gefühl von Handlungsfähigkeit zurückgeben, wie wenn man zumindest sagt, ich unterstütze finanziell was, wenn ich schon keine Zeit habe. Ne? Mhm. Also mit einem kleinen Betrag. Genauso kann man mit seinen Kindern so Sachen machen. Also ich zum Beispiel mit meinen Kindern, wir räumen immer am Strand auf. Wenn wir am Strand spazieren gehen, wir wohnen ja an der Ostsee, räumen wir immer den Müll weg vom Strand. Und das ist halt einfach ganz einfaches Mittel, um zu zeigen, hier, man sieht es ja auch, der Strandabschnitt sieht sauberer aus. Also ganz unmittelbar. Und man kann erklären, dass es für die Tiere gut ist und so weiter. Also solche kleinen Sachen, das kann man ja überall im Alltag eigentlich machen. Das muss ja nicht immer das Große sein, aber das zeigt ja dann auch den Kindern, du kannst etwas machen und wir alle können unseren Teil dazu beitragen und aus ganz vielen Kleinen wird dann halt ein Großes.
Ja, und das schärft ihr Bewusstsein, oder? Ich habe das bei meinem Sohn gemerkt, weil wir die letzten 2 Jahre beim Dorfputz mitgemacht haben, wo man bei der Feuerwehrstation Zangen und Säcke abholen darf und Handschuhe und dann durchs Dorf geht, in Abschnitte eingeteilt und dann das Dorf frühjahrsfein macht quasi. Und da dabei, er war so entsetzt und hat gemeint, was da alles so rumliegt, was die Leute alles wegwerfen. Und dadurch kommt er auch gar nicht mehr auf die Idee, irgendwie sein Zeug wegzuwerfen, weil wir haben das ja auch schon weggeputzt, oder? Und das ist Bewusstsein dafür, wie wir mit Müll umgehen, mit so einer kleinen Aktion, für ihn auch schon ganz nachhaltig. Also nicht nur am Tag danach, sondern Monate später. So, Mama, kannst du das für mich einstecken, weil ich will nicht, dass das irgendwo runterfällt.
Das ist ja, Mama, du bist ein Mülleimer.
Ja, das bin ich auch.
Ja, die Bonbon-Papiere in die Tasche. Das ist jetzt... Das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Ja, okay, vielleicht müsste ich da noch, da kann ich dann im zweiten Schritt hinschauen. Ja, das ist nicht völlig okay.
Nein, aber das ist tatsächlich so. Für das Bewusstsein zu schärfen. Und das gibt's ja in ganz, ganz vielen Bereichen, ne? Also, man kann mithelfen bei Krötenzaun, die Kröten im Eimer morgens über die Straße zu bringen, ne? Beim Umweltamt nachfragen. Die freuen sich, wenn man da mithelfen kann. Also, es gibt ja so viele Möglichkeiten. Und ich glaube, es fängt bei sowas an, wie dass man seinen Kindern sagt, wenn ein neues Kind in deine Klasse kommt, dann lächle die an und dann nimm der mit und zeigt der was. Und schon hat man einfach was getan, dass ein anderes Kind sich besser fühlt. Und diese ganz vielen kleinen Sachen, das finde ich so unfassbar wichtig, dass man das zeigt. Wir müssen, weil sonst wirst du ja verrückt, wenn du denkst, du musst jetzt die große Weltrevolution starten, wo fange ich eigentlich an? Und dann macht halt keiner was. Und einfach das zu sagen, wir machen jeder das, was wir können und tolerieren auch, dass jeder unterschiedlich viel Kraft hat und unterschiedlich viel kann, je nach Lebenssituation. Mhm. Auch das gehört dazu, dass wir das unseren Kindern beibringen. Mhm.
Das mit dem neuen Kind in der Klasse, das darf man auch bitte den Söhnen sagen. Nicht, dass wieder die Mädchen die sind, die für soziales Wohlgefühl, sondern eben gerade auch so den Söhnen mal. So, wenn da ein neues Kind kommt, dem helfen anzukommen einfach. Mhm. Ja, das können nämlich Jungs genauso wie Mädchen.
Also da war ich auch sehr stolz auf meinen einen Sohn, der dann mal erzählte, die hatten ein Kind in der Klasse, das sehr Außenseiter war und mit dem irgendwie niemand zusammenarbeiten wollte bei Gruppenarbeiten. Und mein Sohn war mal derjenige, der das dann gemacht hat. Und da war ich tatsächlich sehr stolz auf ihn, dass er einfach so von sich aus gesagt hat, ich mach das jetzt, ich lass den nicht alleine da stehen und sich da auch gegen die Mehrheit der anderen Kinder durchgesetzt hat. Und solche Sachen können für das betroffene Kind echt einen riesigen Unterschied machen. Also genauso wie im Sportunterricht, wenn jemand nicht gut ist, wenn dann alle laut aufstöhnen, wenn der in die Fußballmannschaft kommt, oh, der soll nicht bei uns hin. Einfach den eigenen Kindern beizubringen, nein, ihr macht da nicht mit. Ihr nehmt den mit auf, weil jeder kann halt andere Sachen gut. Das finde ich auch total wichtig. Und das kann halt einfach auch die Psyche von manchen Kindern wirklich retten, wenn sie wissen, es gibt Kinder, die sind nicht gegen mich.
Ja, und so haben wir ja dann eben durch die Erziehung der nächsten achtsamen, bewussten, auch umweltbewussten und empathischen Generation auch so kleine Schritte in Richtung gute Zukunft, oder? Das finde ich eben auch, ohne dass wir, wie du gesagt hast, die Weltrevolution starten. Wir machen es halt im Kleinen.
Ja, da fängt es ja tatsächlich schon an, ne? Und wenn dann das andere Freunde vielleicht übernehmen oder die dann darüber diskutieren und so weiter, dann spreadet das ja auch auf andere und springt über. Und das, finde ich, ist nicht zu unterschätzen, dass, was das ausmachen kann.
Ja, es startet mit einer Idee oder einer netten Geste und kann ganz groß werden.
Ja, oder, also ich hatte das mal, das fand ich total schön, da stand ich an der Supermarktkasse und es war eine ewig lange Schlange, aber vor mir war so eine ältere Dame und die redete mit der Kassiererin und die Kassiererin war so nett und hat mit ihr geredet und sie gefragt, wie geht's ihr, obwohl da diese lange Schlange war und die anderen Leute hinter mir fingen alle an zu stöhnen und waren total genervt. Und dann meinte die Kassiererin, hat sich dann bei mir entschuldigt, weil ich war die Nächste und meinte so, oh, dass das jetzt so lange dauert. Aber diese alte Frau, ich weiß, dass die niemanden hat. Ich bin die einzige Person, die mit ihr am Tag redet. Und dann nehme ich mir auch die Zeit. Und ich fand das so schön. Ich habe dann auch zu ihr gesagt, ich fand das gerade einfach total schön, diese Vorstellung, du bist eine alte Frau und lebst alleine und gehst einmal am Tag zum Einkaufen und außer den Arztbesuchen ist das so der einzige soziale Kontakt, den du hast. Und das, ich fand das super. Und wenn wir mehr so empathische Menschen hätten, statt die so auf andere Menschen zugehen, dann wäre unsere Welt wirklich ein bisschen besser und gewisse Menschen hätten auch nicht ganz so viel Erfolg.
Ja. Wir wissen alle, wer gemeint ist. Ich habe auch gerade dran gedacht. Was ist denn, wenn du dir eine Botschaft aussuchen dürftest von deinen Botschaften?
Aus meinem Buch? Ich muss mal selber reingucken. Ich hatte noch mehr Kapitel. Ich musste natürlich wie immer Sachen streichen.
Wie immer Spiel hatte.
Ich glaube tatsächlich, dass Wichtigste an allem ist, du darfst auf dich hören, weil da steckt eigentlich tatsächlich auch alles ein bisschen mit drin. Du darfst auf dich hören, das tun, was dir gut tut. Da steckt genauso nämlich mit drin das Kapitel, du darfst Grenzen setzen, du darfst dir Verbündete suchen, wenn dein Gefühl dir sagt, ich brauche jetzt jemanden, der an meiner Seite steht, du darfst wütend sein. Also in diesem, du darfst auf dich hören, du darfst weinen, du darfst träumen, da steckt eigentlich alles in diesem ist vielleicht das Kapitel, was am meisten zusammenfasst, wo alles mit reinfließt. Deshalb würde ich das mitgeben.
Okay. Dann würde ich sagen, steigen wir mit du darfst auf dich hören aus dieser Folge aus. Sag uns nochmal, wo es dein Buch gibt, wo man dich findet, wo man lesen kann, was du alles noch so schreibst, was du sonst noch geschrieben hast und eben wie dein neues Buch heißt.
Genau, das heißt, sei mutig gerade jetzt. Es ist tatsächlich, gibt es überall im Buchhandel, hoffe ich jedenfalls, wo es Bücher
gibt. Davon gehen wir aus.
Genau, und man findet mich vor allem, schreibe ich für den Spiegel und die Süddeutsche und die Brigitte und die Eltern. Und man findet mich auf Instagram unter meinem Namen, wo ich auch fast jeden Tag meinen Senf zu dem gebe, was gerade in der Welt so passiert. Genau, und ich rede ganz viel über diese Themen. Also ich halte auch viel Vorträge auch zu diesem ganzen Thema Familienpolitik, modernes Elternsein. Das geht nämlich alles ineinander über.
Findet man da die Termine auf deiner Website, wenn man jetzt sagen will, ich würde die Nathalie total gerne mal live sehen?
Ja, wenn ich es schaffe, sie zu aktualisieren, sollte das rein theoretisch sein, wenn ich dann nicht auch noch das Passwort verlegt habe, was in dem Stress ja auch manchmal vorkommt. Oder auf
ja, gut, das kann natürlich auch passieren. Auf Insta. Oder auf Insta hast du
da. Genau, und da habe ich das.
Schaut auf Insta, da ist es.
Da verfolge ich, was Nathalie macht, und es ist up to date.
Sehr gut, ganz klar. Ja, cool. Ja, dann vielen lieben Dank, Nathalie, dass du erstens mal dieses tolle Thema geschrieben hast, diese Briefe zusammengefasst hast, die uns so viel Mut und Kraft mitgeben für uns und unsere Kinder. Und dass du mit uns die letzte Folge mit Gast gestaltet hast. Das ist heute für uns auch ein bisschen emotional, glaube ich. aber dass wir mit so einer schönen Botschaft rausgehen dürfen aus unserer langen Reise und jetzt tatsächlich auch mutig in neue Sachen starten.
Ja, können. Aber euch auf jeden Fall lieben Dank für all die Arbeit, die ihr in das Ganze gesteckt habt und die positiven Botschaften, die ihr dann ausgesendet habt.
Dankeschön.
Danke dir.
Gut, dann schaltet nächste Woche ein letztes Mal ein. Katharina und ich schauen nochmal zurück auf 150 Folgen Mama für Sorge und erzählen noch ein bisschen was, wie es bei uns weitergeht, damit ihr wisst, wo unsere Reise hingeht, warum wir aufhören und genau, verpasst das nicht und dann wünschen wir euch alles Gute und Nathalie dir auch alles Gute. Und,
ja, vielen
wir
Dank.
Wir lesen uns in dem Fall. Wir hören uns
genau.
Genau. Danke. Bis dann. Alles Gute. Tschüss.
Ciao. Tschüss.